Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran, aus der dritten Sure, der Sure Ole Imran, den 37. Vers.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
صدق الله العلي العظيم.
Dass im Heiligen Koran eine Sure Maria, der Mutter Jesu, alayhi salam, gewidmet ist, wissen Sie. Aber auch in anderen Koranversen ist, sie würdigend und ehrend, von ihr die Rede. Wie in diesem, der übersetzt lautet: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott nahm Mariam wohlgefällig an, ließ sie edel und hold heranwachsen und vertraute sie Zacharias an. Wann immer Zacharias in ihre Kammer trat, sah er dort Speise. Er fragte sie: Maria, woher hast du sie? Und sie antwortete: Sie kommt von Gott. Dem, dem Gott möchte, gibt er in aller Großzügigkeit.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastudir.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 13. Februar 2021 gleich dem 25. Bahman 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Politik und Religiosität anlässlich der Fajr-Dekade«. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Wegen der Coronavirus-Pandemie, Rouhani fordert Verschärfung der Kontrolle an den Grenzen. Zweite Ladung des russischen Impfstoffs Sputnik V in Teheran angekommen. Iran weist Kritik an seinem Atomprogramm als unbegründet zurück. Zarif, Biden-Regierung ist über ihre Politik noch unschlüssig. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Wegen der Coronavirus-Pandemie, Rouhani fordert Verschärfung der Kontrolle an den Grenzen. Im Rahmen der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hat der iranische Präsident die Verschärfung der Kontrolle an den Grenzen des Landes gefordert. Bei einer Sitzung des Nationalen Stabs zur Bekämpfung des Coronavirus in Teheran bezeichnete Rouhani die Einhaltung aller Gesundheitsanweisungen als der einzige Weg zur Bekämpfung des Virus und forderte gleichzeitig die Regierungsverantwortlichen auf, das Eindringen der mutierten Viren in das Land sorgfältiger und sensibler zu verhindern. Die Tests- und Quarantäneverfahren sollten im Rahmen der Benachrichtigungsprotokolle durchgeführt werden, fügte Rouhani hinzu. Der iranische Präsident forderte auch die frühzeitige Identifizierung der mit dem Virus infizierten Personen und sagte, wir sollten alle zusammenarbeiten, um die vierte Phase des Ausbruchs der Krankheit zu verhindern und nicht zulassen, dass der mögliche Ausbruch die Gesundheit und den Lebensunterhalt der Menschen beeinträchtigt. Zweite Ladung des russischen Impfstoffs Sputnik V in Teheran angekommen. Die zweite Lieferung des Impfstoffs Sputnik V von 100.000 Dosen ist am Freitagabend in Teheran eingetroffen. Kianush Jahanpour, der Sprecher der Organisation Lebensmittel und Medikamente, erklärte am Freitagabend auf Twitter, diese Ladung wird nach der Kennzeichnung und Kodierung im Gesundheitsnetz des Landes zur Impfung des Behandlungspersonals an vorderster Front verteilt. Der Botschafter der Islamischen Republik Iran in Russland, Qasem Jalali, sagte gestern auch gegenüber IRNA, die dritte Lieferung wird am 18. Februar versandt und die nachfolgenden Lieferungen werden alle zwei Wochen auf die gleiche Weise fortgesetzt, bis 2 Millionen Dosen erreicht sind. Jalali erklärte, während des Moskau-Besuchs einer Delegation aus dem iranischen Gesundheitsministerium in dieser Woche wurden gute Gespräche zwischen den Verantwortlichen des iranischen Gesundheitsministeriums und Russlands geführt, die einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Gesundheitssektor darstellen könnten. Der Botschafter der Islamischen Republik Iran sagte zum Vertrag zwischen Teheran und Moskau über die gemeinsame Herstellung des Impfstoffs Sputnik V im Iran: Viel früher als erwartet haben Iran und Russland vereinbart, den Impfstoff gemeinsam zu produzieren, und die Produktion des Sputnik-Impfstoffs im Iran wird bald beginnen. Die erste Lieferung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V wurde am 4. Februar nach Iran geschickt. Iran weist Kritik an seinem Atomprogramm als unbegründet zurück. Irans Außenminister hat scharfe Kritik an der kürzlich abgegebenen Erklärung der EU-Troika geübt. Mohammad Javad Zarif verwies in einer Nachricht auf Twitter am Freitag auf die Nachlässigkeit von drei europäischen Ländern bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan und schrieb: Haben unsere drei europäischen Partner den Artikel 36 des Atomabkommens und zahlreiche iranische Briefe auf dieser Grundlage gelesen? Der Außenminister der Islamischen Republik Iran sagte dazu weiter: Nach welcher Logik ist Iran verpflichtet, die Korrekturmaßnahmen einzustellen, die er ein ganzes Jahr nach dem Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen ergriffen hat und die USA weiterhin gegen das Abkommen verstoßen? Was haben die drei europäischen Länder getan, um ihrer Verantwortung nachzukommen? Schrieb Zarif am Ende der Twitter-Nachricht. Die drei europäischen Vertragspartner Frankreich, Großbritannien und Deutschland, die das Atomabkommen mit dem Iran mitunterzeichnet haben, haben in einer am Freitag abgegebenen Erklärung der Islamischen Republik Iran erneut vorgeworfen, den Atomdeal aus dem Jahre 2015 verletzt zu haben. Darin behaupteten sie weiter, die Produktion vom Uranmetall im Iran gebe Anlass zur Sorge und stelle einen Verstoß gegen den JCPOA dar. Ein Jahr nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus der Vereinbarung 2018 und der Wiedereinführung und Verschärfung von US-Wirtschaftssanktionen unter Ex-Präsident Donald Trump reduzierte auch die Islamische Republik Iran ihre Verpflichtungen aus diesem Abkommen. Frankreich, Großbritannien und Deutschland behaupteten in der Erklärung, dass Iran damit die Möglichkeit untergrabe, die Diplomatie wiederzubeleben, um die JCPOA-Ziele vollständig zu erreichen. Trotz der Unterzeichnung des Atomabkommens sind Frankreich, Deutschland und Großbritannien ihren Verpflichtungen aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan nicht nachgekommen und fordern nur stets, dass der Iran seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen weiterhin einseitig einhalten müsse. Zarif, Biden-Regierung ist über ihre Politik noch unschlüssig. Der iranische Außenminister hat die Politik Irans gegenüber dem umfassenden gemeinsamen Aktionsplan als völlig transparent und entscheidend bezeichnet und gesagt, die Regierung von US-Präsident Joe Biden sei über ihre Iran-Politik noch unschlüssig. In Bezug auf den JCPOA werde Iran nicht den ersten Schritt machen. Die USA müssten ihr Engagement für den JCPOA zeigen, sagte Mohammad Javad Zarif am Freitag in einem Interview mit dem chinesischen Nachrichtensender Phoenix. Als Antwort auf die Frage, welche Haltung Iran gegenüber dem JCPOA hat, sagte Zarif: Ich glaube weiterhin, dass die Amerikaner ihre Politik noch nicht festgelegt haben und dass das Weiße Haus Bidens Haltung mehrmals ändern muss. Es ist klar, dass die USA aus dem JCPOA ausgestiegen sind. Deshalb muss dieses Land seine Politik, die gegen das Atomabkommen verstößt, stoppen und die Sanktionen aufheben, fügte der iranische Außenminister hinzu. Auf die Frage nach der Möglichkeit einer Pattsituation bei den Atomverhandlungen, wenn beide Seiten auf ihrem jeweiligen Standpunkt beharren, antwortete Zarif: Iran werde der anderen Seite in keiner Weise Zugeständnisse machen und es gebe seiner Meinung nach in dieser Hinsicht natürlich keine Pattsituation. Ich glaube, dass die amerikanische Regierung derzeit über ihre Politik nachdenkt und ihr eine klare Wahl gegenübersteht. Herr Biden glaubt, dass Trumps Politik falsch ist und deshalb hat er entschieden, sein Land aus dieser Situation herauszuholen. Das bedeutet, die Sanktionen aufzuheben. In einer solchen Atmosphäre muss Iran keine Maßnahmen ergreifen oder den USA keine Konzessionen machen, erklärte Zarif. Trotz des illegalen US-Ausstiegs aus dem JCPOA forderte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Freitagabend erneut Iran auf, seine Verpflichtungen aus diesem Abkommen vollständig umzusetzen. Sie behauptete, wenn Iran zu seinen Verpflichtungen aus dem JCPOA zurückkehre, werde Washington auch dasselbe tun. US-Außenminister Antony Blinken teilte auch am Freitag mit, die US-Rückkehr zum JCPOA hänge von der vollen Umsetzung der Verpflichtungen durch Iran ab. Schiffslinie Bandar Abbas zum syrischen Hafen Latakia wird ihren Betrieb aufnehmen. Laut dem Präsidenten der gemeinsamen iranisch-syrischen Handelskammer wird die Schiffslinie Bandar Abbas-Latakia am 11. März dieses Jahres ihren Betrieb aufnehmen. Kayvan Nekoshefi erklärte gestern in einem Interview in Teheran, gemäß einer entsprechenden Vereinbarung werden Frachtschiffe einmal im Monat regelmäßig Fracht vom Iran nach Syrien befördern. Kaschefi erklärte, zur Einführung dieser Linie sei die notwendige Koordinierung mit dem Hauptquartier für die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Iran und Irak und Syrien sowie der Schifffahrtsorganisation der Islamischen Republik Iran vorgenommen worden. Er sagte dazu weiter, bei Bedarf solle diese Schiffslinie zweimal im Monat, das heißt alle 15 Tage, Waren nach Latakia transportieren. Zu Beginn werden wir jedoch einmal im Monat regelmäßig nach Syrien exportieren. Er fügte hinzu, wenn die Handelskapazität zwischen den beiden Ländern zunimmt, werden diesem Thema mehr Schiffslinien zugewiesen. Koschefi fuhr fort, es gibt keine Beschränkungen für Exportgüter, während diese Schiffe sowohl Container als auch Massengutfrachter sind und Exporteure können Syrien als Bestimmungsort für Exportgüter wählen, wenn sie dies wünschen. Nach Angaben der iranischen Handels-, Bergbau- und Landwirtschaftskammer reiste Koschefi kürzlich nach Syrien und traf sich dort mit dem Premierminister des Landes, Hossein Arnous, um ihm über die Einrichtung eines iranischen Handelszentrums Bericht zu erstatten. Bei diesem Treffen sagte er über die US-Sanktionen: Wir glauben, dass der Sanktionsdruck gegen Syrien und Iran sein Ende erreicht hat und diese beiden Länder der Welt ein Modell des Widerstands gegen die US-Extravaganz vorstellen konnten. Während des Treffens dankte der syrische Premierminister der iranischen Regierung und den Menschen für ihre Unterstützung und forderte eine Steigerung des wirtschaftlichen Austauschs zwischen den beiden Ländern durch den Privatsektor. Hinsichtlich der Kriegsschäden forderte Arnous, dass mehr iranische Unternehmen am Wiederaufbau und Neustart syrischer Fabriken beteiligt sein sollten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es wolkenlos bei Temperaturen um 13 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 7 Grad, Mashhad 12 Grad, Isfahan 19 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Über den Jahrestag der Islamischen Revolution in den westlichen Medien sprachen wir mit dem deutsch-türkischen Islamexperten Dr. Yavuz Özoguz. Heute hören Sie den zweiten Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pasude.com/de abrufbar.
Ein wichtiges Motto, das die Revolution mit sich trug und trägt, war, den Entrechteten in aller Welt zu helfen und sie zu unterstützen. Wie wird diese Revolution bei den Entrechteten in dieser Welt gesehen?
Natürlich sind die Entrechteten in dieser Welt besonders glücklich über diese Revolution, weil dieser Flaggenträger ihnen Hoffnung gemacht hat. Eine Hoffnung, die der Westen immer zerstören wollte. Diese Hoffnung, die wir jetzt in der ganzen Welt sehen und nicht nur bei den wirklich Entrechteten wie im Jemen, wie in Palästina, wie in die Besatzung im Irak oder viele andere, Syrien und ähnliches. Nicht nur dort, auch in anderen Ländern, die vielleicht gar nicht so stark betroffen waren, wie zum Beispiel Russland. Ja, auch ein Russland hat seine guten Beziehungen zur Islamischen Republik Iran, weil es sich durch diese westliche Dominanz, diese ganze Nawalny-Theater, das wir in den letzten Monaten hier hatten, weil es sich durch diese westliche Arroganz auch bedroht fühlt. Und die Islamische Republik Iran zeigt, selbst als kleines, vergleichsweise kleines Land kann man Widerstand leisten und man kann diese Hoffnung auf Widerstand auch weitergeben. Und wenn Sie dann mal schauen, die Islamische Republik Iran steht überall in der Welt und nicht nur in der benachbarten Ländern wie Irak oder Jemen und Palästina und so, sondern nein, auch in Venezuela und in weit entfernten Regionen steht die Islamische Republik Iran an der Seite der Völker. Aber die westliche Welt steht jeweils an der Seite der Macht, des Kapitals. Sie können das zum Beispiel im Jemenkrieg sehen. Ja? Also der Westen steht auf der Seite der saudi-arabischen Könige und Prinzen, was ja normalerweise total gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen müsste. Aber sie steht nun mal an der Seite dieser Verbrecher. Und die Islamische Republik Iran steht an der Seite der unterdrückten Völker. Die westliche Welt steht an der Seite der zionistischen Verbrecher. Die Islamische Republik Iran steht an der Seite der unterdrückten Palästinenser. Die westliche Welt steht an der Seite der USA, die den Irak besetzt hält. Und die Islamische Republik Iran steht an der Seite des irakischen Volkes. Das Gleiche sehen wir auch in Afghanistan und vielen, vielen anderen Ländern dieser Welt, wobei der Einfluss der Islamischen Republik Iran sich immer weiter ausweitet. Und Sie können das zum Beispiel auch sehen an den Gratulationen. Es ist üblich, es ist diplomatisch üblich zwischen Staatsmännern, dass man sich zu solchen grandiosen Jahrestagen, und das ist nun mal der entscheidende Jahrestag dieser Staatsgründung, entsprechende diplomatische Grußbotschaften schickt. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob irgendein westlicher Politiker der Islamischen Republik Iran gratuliert hat. Ich habe es nicht recherchiert, die westlichen Medien haben es in keinster Weise gebracht. Wenn es also der eine oder andere getan haben sollte, dann hat das so geheim getan, dass es möglichst keiner im Westen mitbekommt. Ganz anders in der asiatischen Welt, in Afrika, in Südamerika, fast alle diese Staatschefs, und das sind inzwischen die Mehrheit der Staaten, haben der Islamischen Republik Iran gratuliert, und zwar so klar und deutlich, dass es die eigenen Medien auch nicht verheimlichen konnten oder auch wollten. Und wir das entsprechend dann auch mitbekommen konnten. Also das ist schon, die Welt teilt sich zunehmend auf in zwei Pole. Der eine Pol ist der Widerstandspol gegen das Unrecht. In diesem Pol sammeln sich immer mehr Staaten. Und sogar einige westliche Staaten sind dabei, auszuscheren aus der Arroganz, Front. Ich habe das zuletzt gesehen bei Japan, die sich jetzt einem Freihandelsabkommen der Asiaten angeschlossen haben. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Front der Arroganz. Und das ist nichts anderes als die westliche Welt und diejenigen, die nicht anders können, irgendwelche kleinen Inselstaaten und so, die immer das tun müssen, was ihre Herren ihnen befehlen. Aber diese zwei Pole stehen in einem Krieg gegeneinander. Anders kann man das nicht ausdrücken. Es ist ein Krieg, es ist kein militärischer Krieg, es ist eher ein Soft War, wie es Imam Khamenei sagt, ein weicher Krieg mit medialen Mitteln, mit Wirtschaftsmitteln und ähnliches. Und die Islamische Republik Iran als Flaggenträger muss diese Wirtschaftssanktionen, diesen Wirtschaftskrieg am heftigsten aushalten. Aber es ist nicht nur die Islamische Republik Iran, die diese Wirtschaftssanktionen erträgt. Auch es gibt auch Wirtschaftssanktionen gegen Russland zum Beispiel. Jetzt, wenn wir die Pipeline betrachten, die eigentlich nach Deutschland gebaut werden sollte und jetzt wegen Sanktionen nicht gebaut werden kann und vieles andere mehr. Also kurz gesagt, wir haben zwei Pole, die Widerstandspol. Dieser Widerstandspol bringt einen neuen Aspekt in die Menschheit, der zuletzt in der westlichen Welt verloren gegangen ist. Nämlich, und das mag jetzt für jemanden, der politisch denkt, etwas ungewöhnlich klingen, aber die Islamische Republik Iran bringt den Aspekt Liebe und Nächstenliebe wieder in die Politik ein, durch Frieden, Freiheit in Gerechtigkeit. Und die westliche Welt verteidigt seine Pseudo-Frieden und seine Pseudo-Freiheit, um seine kapitalistischen Wahninteressen, seine nimmersatten Supermilliardäre weiter schützen zu können. Und diese zwei Pole werden den Krieg sicherlich so lange fortsetzen, bis einer der Pole sich durchgesetzt hat. Es sieht natürlich danach aus, wenn man das historisch betrachtet, nicht nur so der kurze Zeitraum der letzten 2-3 Jahre, sondern wirklich die letzten 40 Jahre, die letzten 42 Jahre. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch an alle, die sich um diese islamische Revolution bemüht haben. Wenn man diesen bisschen größeren Zeitraum betrachtet, so kann man sehen, dass die Islamische Republik Iran in den 42 Jahren gewachsen ist und die westliche Welt in diesen 42 Jahren immer weiter geschrumpft ist, sowohl im Einfluss als auch im Moral und vielem anderen mehr. Die Islamische Republik Iran hat einen Imam Khomeini und einen Imam Khamenei zustande gebracht, hat geholfen, Irak zu befreien, ist dabei, Jemen zu befreien, hat geholfen, Syrien vor dem Einfluss des Kapitalismus zu schützen, wird auch Afghanistan helfen, sich zu befreien und vieles andere mehr, während die westliche Welt sich mit Trumps und Netanyahus, die beide vor Gericht stehen, herumschlagen muss.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt.
Wie wir im letzten Teil sagten, gab es einmal einen alten Mann, der lauter Schulden machte. Er lieh sich Geld bei den Wohlhabenden und half damit den Bedürftigen. Aber seine Schulden konnte er nicht begleichen. Seine Gläubiger hielten ihn für reich und hofften, er werde irgendwann einmal seine Schulden bezahlen. Doch als sie erfuhren, dass er schwer erkrankt ist, versammelten sie sich alle rasch in seinem Hause. Im Auftrag des alten Mannes kaufte dessen Diener einem Jungen, der vor dem Haus eine beliebte Süßspeise feilbot, das ganze Tablett für einen halben Diner ab und bot den Gästen davon an. Der Junge wartete in einer Ecke darauf, dass das Tablett leer wird und er sein Geld bekommt. Der alte Mann wandte sich freundlich seinen Gästen zu und sagte, »Ja, esst den Halver, dies ist ein gesegneter Halver.« Die Gäste versüßten sich den Mund mit dem köstlichen Halver und bald war das Tablett leer geputzt. Der Junge nahm sich das leere Tablett, ging zu dem alten Mann und sagte, »Der Halver ist alle und ich will nach Hause, gib mir mein Geld.« Der Mann aber sah ihn stumm an. Und die Gäste schauten verwundert herüber. Der Junge wunderte sich, dass er keine Antwort erhielt. Er dachte, der alte Mann sei vielleicht schwerhörig, und so forderte er etwas lauter als zuvor sein Geld. Da sagte der alte Mann, »Du siehst doch, ich stehe kurz vor dem Tod. Ich habe kein Geld.« Die Gäste des alten Mannes waren fassungslos und sie riefen wie aus einem Munde, »Du hast kein Geld?« Der Junge aber ließ entsetzt das leere Tablett fallen und begann heftig zu weinen. Er rief, »Ach, wäre ich doch nie in diese Straße gekommen. Was mache ich jetzt nur? Was soll ich meinem Meister sagen?« Den Gläubigern tat der kleine Junge schrecklich leid. Sie bedauerten aber auch sich selber und begannen zu wettern. »Schämst du dich nicht, all die Jahre von dem Geld anderer gelebt zu haben? Wie kannst du das diesem armen Jungen antun? Wer hat dir gesagt, dass du ohne Geld in den Taschen ein großes Tablett mit Halber kaufen sollst?« Der Mann fühlte den Tod herannahen. Er legte sich aufs Bett und zog die Decke über den Kopf. Aber der Junge schluchzte ununterbrochen weiter, und die Gläubiger rührten sich nicht vom Fleck. Sie schienen auf ein Wunder zu warten. Vielleicht würden sie doch noch ihr Geld bekommen. So vergingen mehrere Stunden. Plötzlich trat der Diener mit einem großen Tablett ein und sagte, »Dies hat ein Wohltäter für meinen Herrn geschickt. Er wollte nicht seinen Namen nennen.« Der alte Mann schaute erstaunt auf das Tablett. Da lagen 400 Dinar auf der einen Seite und auf der anderen in einem goldenen Umschlag ein halber Dinar. Die Geldmenge entsprach genau der Höhe seiner Schulden. Alle waren stumm vor Erstaunen. Da sagte der alte Mann zu seinen Gläubigern, »Seid ihr nun beruhigt. Mit diesen 400 Dinar kann ich alle meine Schulden bei euch begleichen, und dieser halbe Dinar gehört dem armen Junge, der mir den Halver verkauft hat.« Da entschuldigten sich die Gläubiger beschämt. Der gab zuerst dem Jungen den halben Dinar und bat ihn um Verzeihung, und dann bezahlte er einem jeden Gläubiger seine Schulden zurück. Schließlich sagte er, »Leute, ihr sollt wissen, woher dieses Geld kommt. Ich habe Gott um Hilfe gebeten. Ihr habt doch gesehen, dass auf diesem Tablett auf einer Seite 400 Dinar und auf der anderen Seite ein halber Dinar in einem goldenen Papier lag. Das ganze Geheimnis der 400 Dinar liegt in diesem halben Dinar verborgen. Wegen dem unablässigen, steinerweichenden Schluchzen dieses armen Jungen ist mein Gebet erhört worden, und wegen dem halben Dinar für diesen Jungen habe ich auch die anderen 400 Dinar bekommen, um euch zu bezahlen.« Diese Geschichte war aus dem Masnavi von Maulana Rumi. Es folgt nun unsere Geschichte zu dem Sprichwort von heute. Ham Pias Khurd, Ham Chub Khurd, Ham Pul Dad. In einer Stadt lebte ein geiziger Mann, mit dem keiner zufrieden war. Einige hatten ihn sogar beim Kadi verklagt. Da ließ den Mann kommen und stellte ihn zur Rede. »Warum legst du deine schlechte Gewohnheit nicht ab? Der Besitz des Menschen soll ihm zum Wohle gereichen. Du solltest so viel ausgeben und sparen wie nötig und in keiner Sache übertreiben.« Der Geizhals aber sagte, »Was ich besitze, verdanke ich meinem Geiz. Wäre ich nicht so, dann wäre ich an nichts gelangt.« Der Richter sagte, »Du irrst dich, Geiz ist nicht immer zum Vorteil des Menschen.« Als der Geizhals abwinkte, sagte der Richter verärgert, »Ich gebe dir eine Frist von ein paar Tagen, damit du von deiner schlechten Angewohnheit ablässt.« Es vergingen einige Tage, ohne dass der Geizhals sich änderte. Wieder vor dem Richter angelangt, wurde er von diesem gefragt, »Wie ist es um dich bestellt?« »Oh, wunderbar«, sagte der Geizhals, »ich bin beim Sparen.« Der Kadi lachte, »Ich werde dir beibringen, welche Nachteile es hat, geizig zu sein. Du musst eine von drei Bedingungen erfüllen, damit ich dich freilasse. Entweder 3 Kilo Zwiebeln essen, 200 Knüppelschläge erdulden oder 100 Tuman bezahlen.« Der Geizhals sagte, »Es ist alles, ich akzeptiere die erste Bedingung.« Da ließ der Richter dem Mann 3 Kilo geschälte Zwiebeln vorgesetzt. Der begann mit dem Zwiebelessen. Die erste Zwiebel ließ sich noch verspeisen, bei der zweiten kamen ihm bereits ein wenig die Tränen und nach der dritten sprang er auf und begann schreiend hin und her zu rennen. Alle lachten und der Richter fragte, »Was ist los? Die Zwiebeln sind noch lange nicht alle.« Aber der Geizhals, dem die Kehle fürchterlich brannte, jammerte, »Ach, ich kann nicht mehr. Ihr könnt mir die Prügel erteilen, aber bitte keine Zwiebeln mehr.« Nachdem der Geizhals einige Hiebe über sich ergehen ließ, sprang er auf und rief heulend, »Das ist ja schlimmer als Zwiebeln essen.« »Nun«, sagte der Kadi, »es gibt ja noch einen Weg. Du zahlst 100 Tumen.« »Oh«, jammerte der Geizhals, »das ist am allerschlimmsten.« Da ihm aber nichts anderes übrig zu bleiben schien, zahlte er die 100 Tumen mit Widerwillen. Da sagte der Richter, »Ich hab doch gesagt, dass Geiz seine Nachteile hat. Da du dich dran gewöhnt hast, zu geizen, bist du gar nicht darauf gekommen, gleich am Anfang die 100 Tumen zu bezahlen, damit du freigelassen wirst.« Der Geizhals gab keine Antwort, aber dachte bei sich, »Was werden die Leute von mir halten? Vielleicht werden sie spotten und sagen, dieser Mann hat sowohl Zwiebeln gegessen, als auch Knüppelhiebe erhalten, als auch Geld bezahlt, am Piaschort, am Chubchort, am Pool dort. Das Sprichwort, der hat sowohl Zwiebeln gegessen, als auch Prügel eingesteckt, und Geld bezahlt wird angewandt, wenn jemand durch Geiz und Kleinmütigkeit in falscher Hoffnung auf einen Vorteil sich und andere in Schwierigkeiten bringt.
Hier ist der Iran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit dem Musikstück unter dem Namen Khatereto mit der ungefähren Übersetzung Der Gedanke an dich von Mi'raj Mohammadi. Viel Spaß!
چشمان فقط بارون به باره هنوزم رنگ چشمان یادگاره توی جاده حقیقت منو تنها جا گذاشتی رفتی اما تو دل من تو همیشه زنده هستی تو همیشه زنده هستی تاریک غروبم چه بدرنگ شب من تو این دنیا کسی نیست بسازه با دل من تو که بودی جای من بود روی گل و روی شبنم تو که رفتی جای من شد کنج سایه‌های ماتم تو که بودی جای من بود روی گل و روی شبنم تو که رفتی جای من شد کنج سایه‌های ماتم کنج سایه‌های ماتم بزن تا ابر چشمام فقط بارون بباره هنوزم رنگ چشمات تو ذهنم یادگاره بذار تا عبر چشمام فقط بارون بباره هنوزم رنگ چشمات تو ذهنم یادگاره تو ذهنم یادگاره جاده حقیقت منو تنها جا گذاشتی رفتی اما تو دل من تو همیشه زنده هستی تو همیشه زنده هستی.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Politik und Religiosität anlässlich der Falschdekade. Gute Unterhaltung.
Die islamische Revolution ist auch noch nach 42 Jahren taufrisch. Die heutigen jungen Revolutionäre sind sogar noch eifriger als ihre Väter im Jahre 1978 auf dem Schauplatz des Kampfes gegen Unterdrückung und Imperialismus präsent. Obwohl sie weder die Missstände vor der Revolution noch die Revolution selber und den auferlegten Krieg erlebt haben, ist die junge Generation heute in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Technik und Politik weiter als viele der Kämpfer in den ersten Revolutionsjahren. Die Revolution der iranischen Nation ereignete sich in einer Zeit, in der sich die Völker damit zufrieden gegeben hatten, dass sie entweder die Herrschaft des kommunistischen Ostens oder die des kapitalistischen Westens übernehmen. Die Islamische Republik im Iran passte nicht in das Schema der zeitgenössischen Denker und Politiker. Dies wundert aber nicht, denn jahrhundertelang hatte die Religion keinen ernsthaften Einfluss mehr auf die Politik und das war zur allgemeingültigen Regel geworden. Auch in der Geschichte der Muslime gab es den Gedanken von der Trennung zwischen Politik und Religion, und zwar in der Zeit, als die Umayyaden und dann die Abbasiden im Islamischen Reich herrschten. Im Namen eines Statthalters des Propheten haben sie großes Unrecht begangen und sich wie Tyrannen aufgeführt. Einige religiöse Gelehrten sind daher, um die Religion zu beschützen und den Islam von dem freizusprechen, was die Herrscher über die islamischen Gebiete im Namen der Religion an Unrecht und Verbrechen begingen, zu der Ansicht gelangt, dass die Welt der Politik und die Politik der Religion besudelt und Religion von der Politik zu trennen ist. Dabei hätten sie in Wahrheit gegen die unrechtmäßigen, gottlosen Kalifen kämpfen müssen, damit würdige Menschen die Verwaltung der Angelegenheiten der Gesellschaft aufgrund der islamischen Lehren übernehmen. Einige verbreiteten auch listig den Gedanken, dass Islam, Religion und Geistlichkeit heilig sind und sich nicht in die Politik, die nicht zu den sakralen Dingen gehört, einmischen dürfen, da ihre Heiligkeit bei Betreten des politischen Schauplatzes verloren gehen würde. Gemäß ihrer Behauptungen sind Politik und Religion grundsätzlich von Natur aus verschieden. Aber Imam Khomeini, der Architekt der islamischen Revolution Iran, hat, um diesem abwegigen Denken entgegenzuwirken, ca. 30 Jahre vor dem Sieg der Revolution, in den Jahren 1941 bis 1942, sein Buch Kashful Asrar verfasst, welches als sein erstes Werk über die Politik betrachtet werden kann. Mit Hinweis auf den Vers 59 in der Sure Nisa, Sure 4, wo es lautet: O, die ihr glaubt! Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und den von Gott bestimmten Befehlshabern unter euch, schrieb er in diesem Buch. Gott hat bis zum jüngsten Tag die islamische Regierung gebildet und es ist ganz offensichtlich, dass er nur zum Gehorsam gegenüber diesen drei, Gott, dem Propheten und den Befehlshabern verpflichtet. Und weil er für die ganze Gemeinschaft den Gehorsam gegenüber den Ulul Amr, Befehlshabern, zur Pflicht gemacht hat, muss untersucht werden, wer diese Ulul Amr sind. In diesem Buch vertritt Imam Khomeini die Ansicht, dass die Regierung von den geistigen und religiösen Rechtsgelehrten beobachtet werden muss. Er schreibt: Nur diejenige Regierung ist eine Regierung Gottes, die von der Vernunft als rechtens akzeptiert und mit offenen Armen begrüßt wird. Wir sagen nicht, dass die Regierung vom Rechtsgelehrten geführt werden muss, sondern wir sagen, dass die Regierung durch das Gesetz Gottes, welches zum Wohl des Landes und der Bevölkerung ist, zu führen ist, und dies ist ohne die Beobachtung und Aufsicht der Geistlichkeit nicht möglich. Es heißt an einer anderen Stelle dieses Buches: Wenn wir sagen, dass die Regierung und die Wilayat, Statthalterschaft, in dieser Zeit in der Hand der religiösen Rechtsgelehrten liegen soll, so bedeutet dies, dass die Majlis Shura, die beratende Versammlung, dieses Landes aus religiösen Rechtsgelehrten gebildet werden oder unter ihrer Aufsicht stehen soll. Der Imam beruft sich in seinem Buch Kashful Asrar bei der Beweisführung für die Velayat-e Faqih, Statthalterschaft durch den befugten Rechtsgelehrten, auf zahlreiche Überlieferungen. Der Inhalt dieses Buches zeigt, dass der Imam schon ca. 30 Jahre vor dem Sieg der Revolution an die Bildung einer islamischen Regierung dachte. Imam Khomeini war sowohl auf der Ebene des Religionswissens als auch hinsichtlich der Praktizierung der Religion um die Wiederbelebung des Islams bemüht, und zwar die Wiederbelebung des echten Islams, des Islams des Propheten. Das Schah-Regime war für ihn nicht von der Kalifenherrschaft der Umayyaden und Abbasiden verschieden, die sich muslimisch gaben, ohne wirklich zu glauben und in Wirklichkeit die Umsetzung des wahren Islams verhinderten. Der Imam hat daher zwischen einem wahren Islam des Propheten und abwegigen Versionen des Islams unterschieden, die er unter dem Begriff amerikanischer Islam zusammenfasste. Ayatollah Khamenei, der nach Imam Khomeini die islamische Revolution anführt, hat über diese beiden Begriffe gesagt: Der amerikanische Islam ist etwas, was im Namen des Islams den Interessen der arroganten imperialistischen Mächte dient. Der amerikanische Islam ist der Islam von gleichgültigen Menschen, die nur an sich und das tierische Wohl denken. Für sie ist Gott und die Religion wie ein Kapital für Handelsgeschäfte, ein Mittel, um Reichtümer anzuhäufen oder an Macht zu gelangen. Und sie lassen bedankenlos alle Verse und Überlieferungen, die ihnen nicht gefallen und nicht ihren Interessen entsprechen, in einem Winkel in Vergessenheit geraten oder deuten sie auf anmaßende Weise. Ja, das ist der amerikanische Islam, der das Volk aufruft, sich vor der Politik und vor politischem Verständnis, politischer Debatte und politischem Handeln zu hüten. Aber der wahre Islam Mohammeds betrachtet die Politik als Teil der Religion, der nicht von ihr zu trennen ist, und ruft alle Muslime zum politischen Verständnis und politischen Handeln auf. Dies ist etwas, was die muslimischen Völker immer von ihrem verstorbenen Imam Khomeini und von dem klaren Sprecher des Islams in Erinnerung behalten sollten. Zu Beginn der Bewegung von Imam Khomeini herrschte übrigens in der Gesellschaft eine Atmosphäre der Ablehnung politischer Aktivitäten von Religionsgelehrten. Aber Imam Khomeini hat, indem er sich auf die klaren Lehren des Korans und auf die Vorgehensweise des Propheten Friede sei mit ihm stützte, entschlossen und auf Gott vertrauend, seine politischen Aktivitäten neben seinen theologischen Tätigkeiten fortgesetzt. Er hat als erstes versucht, das Vorgehen des Schah-Regimes durch seine Kritik zu ändern. Doch nach einiger Zeit, als die Bevölkerung religiös stärker motiviert und die Islamfeindlichkeit des Pahlavi-Regimes deutlicher an den Tag getreten war, hat Imam Khomeini eine neue Phase des Kampfes begonnen, und zwar mit dem Ziel, einen Regierungswechsel zu bewirken. Das Regime, das vor der Revolution im Iran herrschte, strebte danach, den Glauben der Bevölkerung zu zerstören. Der Schah schürte Misstrauen gegenüber den Geistlichen, unterstützte abwegige Sekten und war darum bemüht, durch importierte westliche Kultur die einheimische islamische Kultur zu verdrängen. Jedoch blieb der Islam die wichtigste Achse in der Kultur der iranischen Bevölkerung. Die Überzeugung davon, dass diese Religion Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden, Sicherheit und ein spirituelles Wachstum des Menschen gewährleistet, hat in Wahrheit Millionen von Iranern zu ihrer Revolutionsbewegung motiviert. Imam Khomeini hat seine regimekritischen Ansprachen im Jahre 1962 nach Verabschiedung eines Gesetzes für Städte- und Provinzvereinigungen begonnen. Dieses Gesetz diente vor allen Dingen der Verstärkung des Machteinflusses der USA und Israels im Iran. Der Protest und die politisch-religiösen Ansprachen Imam Khomeinis führten schließlich zum Aufstand vom 15. Rodat im Juni 1963. Dieser Aufstand wurde blutig niedergeschlagen. Aber 15 Jahre später flammte der Zorn der iranischen Bevölkerung wieder auf und eine große landesweite Revolution begann, die dem tyrannischen Schah-Regime ein Ende bereitete. Heute ist die Islamische Republik Iran dank ihres 42-jährigen Widerstandes gegenüber allen möglichen Intrigen ein freies und starkes angesehenes Land, das erhebliche Fortschritte in der Wissenschaft vorzeigen kann, sowie eine regionale Macht ist, die Einfluss auf die internationalen Machtgleichungen nimmt. Dieses Wachstum in der Wissenschaft ebenso wie in der Kultur, der Politik und auf militärischem Gebiet wurde im Rahmen einer religionsorientierten Staatsordnung erreicht und ist ein Geschenk Gottes an die iranische Nation, die viele Märtyrer hergegeben hat. Imam Khomeini hat daher in seinem politisch-religiösen Testament die islamische Revolution wie folgt beschrieben. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass die islamische Revolution Iran sich von allen anderen Revolutionen unterscheidet, sowohl hinsichtlich ihrer Entstehung als auch hinsichtlich ihrer Kampfweise, ebenso wie hinsichtlich der Motivation zur Revolution und zum Aufstand. Dies ist zweifelsohne ein göttliches Geschenk aus dem Verborgenen gewesen, mit dem Gott, der Gnadenreiche, diese unterdrückte und ausgeraubte Nation bedacht hat.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.